Amen. Vielen Dank für eure Gebete. Eine andere Person, an die sicherlich auch hohe Erwartungen gestellt wurden in Vergangenheit und immer wieder gestellt werden, ist der mittlerweile nicht mehr ganz so junge Prinz Harry. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Illustration schon mal euch mitgeteilt habe oder diese Geschichte. Ich muss ja gestehen, ich bin einer, der nicht gerade das größte Geschichtswissen hat und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich alles Wichtige verdränge im Laufe der Zeit. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Aber eine Sache ist mir hängen geblieben. Und in meinen Recherchen habe ich sogar herausgefunden, wann das war, im Jahre 2005. Im Januar, am 13. Januar. Prinz Charles und vielleicht die Queen Elizabeth saßen am Frühstückstisch und dann kam vielleicht der Butler und hatte eine Illustrierte in der Hand und sie schlagen diese Zeitung auf und wisst ihr, was die Schlagzeile war? Genau, Prinz Harry, der Nazi. Prinz Harry, der Nazi, der junge Prinz Harry mit einer Hakenkreuzbinde. Das fand die englische Presse nicht so lustig. Warum? Weil dieser Mann das königliche Haus Englands repräsentiert. Das ist der junge Prinz Harry. Wenn irgendein x-beliebiger, dummer, junger Engländer mit einer Hakenkreuzbinde rumläuft, dann würde die Presse sich nicht das Maul darüber zerreißen. Aber bei Prinz Harry schon. Warum? Weil dieser Mann eine hohe Berufung hat. Er ist Prinz von England. Er gehört zum königlichen Haus. Wir hatten jetzt 3 Kapitel Epheserbrief. Und was Paulus uns hier aufgezeigt hat, ist, jeder Einzelne hier hat eine ebenso hohe, ja noch eine viel höhere Berufung als Prinz Harry. Prinz Harry ist in ein irdisches, adliges Haus geboren. Du bist durch den Heiligen Geist in Gottes Familie geboren, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du an ihn glaubst. Und Paulus hat uns in den Kapiteln zuvor gesagt, das bedeutet, Leute, dass ihr auf ewig Gottes Reichtum erfahren werdet, in Ewigkeit mit ihm leben werdet. Das ist eine unfassbar hohe Berufung. Eine ewige hohe Berufung. Aber mit dieser Berufung geht auch etwas einher, nämlich ein Leben, dass dieser Berufung würdig ist. Die heutige Predigt habe ich genannt, Adel verpflichtet. Weil wenn du Kind Gottes bist, dann bist du Kind des Königs aller Könige und bist somit adelig. Und wenn du adelig bist, dann darfst du dir sicher sein, dann geht mit deinem Stand etwas einher. Nämlich ein Lebensstil, das diesen Stand repräsentiert. Ich möchte euch den Predigttext vorlesen aus Epheser 4, die Verse 1 bis 6. Wir sind jetzt im 4. Kapitel angelangt. Wir haben jetzt quasi die Halbzeit geschafft. Und dort heißt es, Paulus spricht, so ermahne ich euch nun. Ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch allen und in euch allen. Ich kann mir vorstellen, dass Harry eine Standpauke bekommen hat, zu Recht. Und wenn wir hier diese Verse des Paulus lesen, dann mag man auch erstmal meinen, hier kriegen wir eine Standpauke. Paulus beginnt dieses Kapitel mit dem Begriff ermahnen. Ich ermahne euch. Ich ermahne euch. Das klingt erstmal negativ. Der Begriff, der da eigentlich im Griechischen dahinter steckt, heißt Parakaleo. Habt ihr schon mal vom Parakleten gehört?
Ich bitte euch.
Nein, nicht ganz. Der Paraklet heißt Tröster. Ermahner, Ermutiger. Das ist der Titel des Heiligen Geistes. Und hier haben wir quasi das Verb dazu. Was wir hier haben, ist also keine harte Standpauke, ein Ermahnen in negativer Weise, sondern, wie ein Ausleger mal sagte, es ist ein pastorales Ermahnen, ein pastoraler Zuspruch. Es ist in etwas so wie Eltern, die ihre Kinder zurechtweisen aus Liebe. Ich werde nicht vergessen, also ich wurde öfters mal ermahnt von meinen Eltern im Leben. Aber eine Sache, die mir besonders hängen geblieben ist, das war einmal, mein Vater hat mein Zimmer betreten und hat dieses Schlachtfeld von Zimmer gesehen. Und wisst ihr, was seine Aussage war? Seine Aussage war: Robin, so wie es in deinem Zimmer aussieht, so sieht es auch in deinem Herzen aus. Das war nicht einfach ein böses Wort, was er gesagt hat, sondern es war eine zutiefst ernste Aussage, die er gemacht hat. Und die hat mich getroffen im Satz. Wisst ihr warum? Weil ich wusste, dass es war. Mein Zimmer spiegelt mein Herz wieder. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei euch daheim aussieht. Und ich muss gestehen, auch wenn es heute immer noch nicht so wunderbar aussieht, wie ich es mir wünschen würde, es sieht doch schon besser aus als damals in meinem heutigen Zimmer. Hier sehen wir einen pastoralen Zuspruch wie ein Vater, der seine Kinder ermahnt. Es drückt also aus, es ist ernst, Leute, was ich euch mitteilen möchte. Ich ermahne euch, weil ich euch liebe, dass ihr an Folgendes denkt: dass ihr eurer Berufung würdig wandelt. Dass ihr eurer Berufung würdig wandelt. Aber das rechtmäßige Wandeln folgt der Berufung und geht nicht voraus. Denn wir erinnern uns vielleicht in Kapitel 2, Vers 8 und 9 wird uns mitgeteilt, dass kein einziger hier aufgrund seiner Taten zum Kind Gottes wurde. Prinz Harry hatte es sich nicht verdient, Kind des englischen Elternhauses zu werden. So auch wir nicht aufgrund unserer Taten. Aber aus Gnade sind wir errettet. Und dann heißt es aber im Anschluss, ab Vers 10, dass diese Gnade Gottes weitergeht, dass Gott nämlich gute Werke vorbereitet hat, in denen wir wandeln sollen. Paulus hat erst einmal 3 Kapitel unsere Berufung uns aufgezeigt, bevor er jetzt an den Punkt kommt, uns zu sagen, wie wir leben sollen. Denn seht ihr hier, dieser Satz, da steckt das Wörtchen nun. Paulus kommt erst im 4. Kapitel zu dem Punkt, dass er ins praktische Leben reinsprechen möchte. Ihm war es erstmal wichtig, 3 Kapitel uns aufzuzeigen, wie sehr wir von Gott geliebt sind, was wir für eine Berufung haben. Und jetzt denkt mal an die letzten Predigten zurück. Was haben wir alles gehört? Wir haben gehört, dass wir, die wir einst tot waren in Sünden und zum Teufel gehörten, dass wir ins Leben gerufen wurden. Dass wir einst, die wir fern waren, verfeindet mit Gott und auch untereinander, dass wir in die Gemeinschaft gerufen wurden. Und dieser wundervolle Vers, den ich euch wahrscheinlich in jeder Epheserbrief-Predigt bisher vorgelesen habe und auch in jeder weiteren tun werde, dass Gott in den kommenden Weltzeiten oder Zeitaltern, in Kapitel 2, Vers 7, uns mit dem überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte überschütten möchte. Erst nachdem Paulus das alles aufzeigt, immer und immer und immer wieder, kommt er zu dem Punkt, sagt: Leute, versteht ihr, wenn es darum geht, jetzt ein christliches Leben zu führen, dann geht es nicht einfach nur darum, in irgendeinen frommen religiösen Trott reinzukommen, sondern dieser wundervollen Berufung entsprechend zu wandeln. Und wer sagt es hier? Paulus erklärt, wer ist. Er sagt: Leute, ich bin doch derjenige, der im Gefängnis sitzt für diese Berufung. Ich, der Gebundene im Herrn. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, warum Paulus genau an dieser Stelle nochmal wiederholt, dass er im Gefängnis sitzt, während er diesen Brief schreibt. Und ich glaube, die vernünftigste und sinnvollste Antwort ist das. Paulus sagt uns eines hier mit. Teilt uns hier eines mit. Leute, diese Berufung, ist es wirklich wert, dafür zu leben? Es ist es sogar wert, Dinge auf sich zu nehmen, die wir eigentlich am liebsten umschiffen würden. Aber Paulus hat ganz schön viel mitgemacht wegen dieser himmlischen Berufung. Und ich möchte euch mal dazu einfach diesen Katalog vorlesen, den Paulus uns hier selbst gibt im 2. Korintherbrief. Ihr dürft es mal mit mir aufschlagen, wenn ihr Bibel zur Hand habt. Der 2. Korintherbrief heißt es in Kapitel 11. 2. Korinther 11, ab Vers 23, da sagt Paulus: Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren, als, in Anführungsstrichen, die meisten anderen. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einbekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen und gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Der Mann, der uns hier sagt, Leute, ihr müsst eurer Berufung entsprechend leben, der dich so pastoral und liebevoll sagt, der sitzt in diesem Moment im Gefängnis für diese Berufung, während er das sagt. Und was er uns hiermit ausdrückt, ist, Leute, ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, seiner Berufung würdig zu wandeln. Glaubt mir, ich habe schon einiges durchgemacht für diese Berufung und dennoch bin ich der festen Überzeugung, die Leiden der jetzigen Weltzeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und darum sage ich euch, wandelt würdig eurer Berufung. Diese Aussage, dieser Vers 1, ist quasi die Überschrift über die ganzen nächsten drei Kapitel. Und wahrscheinlich werde ich immer wieder auf diesen Vers zurückkommen, weil mir das ganz wichtig ist, dass wir das verstehen. Paulus macht uns hier deutlich, zuerst müssen wir verstehen, wer wir sind in Jesus, damit wir leben können, wie Jesus es möchte. Erst kommt die Berufung, dann kommt der Wandel. Man mag vielleicht auch sagen, erst kommt die Theologie, dann kommt die Praxis. Seht ihr, immer wieder höre ich diese Aussage, wir brauchen weniger Lehre und mehr Leben. Und das ist sowas, was wir ganz gängig verkündigen. Paulus sagt uns hier, Leute, ich brauche euch doch gar nichts sagen über das Leben, wenn ihr nicht wisst, wer ihr in Christus seid. Denn das Leben als Christ ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Und die einzige Ermutigung, die ihr finden könnt, ist, wenn ihr die Wahrheit seht. Wenn ihr die Wahrheit vor Augen seht, nämlich wer ihr in Jesus seid und was ihr bekommt von ihm. Da stellt sich jetzt die Frage, aber wie sieht denn so ein Wandel gemäß dieser himmlischen Berufung aus? Und bevor ihr jetzt mal in den Vers 2 reinschaut, macht euch mal kurz Gedanken, was würdet ihr als erstes erwarten, wenn jetzt jemand zu euch sagt, ihr sollt wandeln, wie es sich als Himmelskind gebührt? Ich habe viel gegrübelt. Und ich habe mir gedacht, was ich sagen würde, wäre wahrscheinlich das, tue gute Werke. Oder kümmere dich um deinen Nächsten. Oder tu dies und tu das. Also tu etwas Gutes. Aber witzigerweise ist das Erste, was uns Paulus hier mitteilt, ertrage das Böse. Dann schaut mir her, wie es hier in Vers 2 und 3 heißt, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ich habe mir gedacht, was ich erwarten würde an dieser Stelle ist, tu Gutes. Und wir werden noch ganz schön viel davon hören über das Gute tun. Aber was Paulus ja eigentlich sagt, ist, Leute, das Allerwichtigste, was ich euch mitteilen will, ist das. Seid bereit, einander zu ertragen. Ertragt einander. Paulus ist so nüchtern und ehrlich, denn wir brauchen uns da nichts vormachen, oder? Auch als Christen in unserer christlichen Gemeinde, was läuft nicht alles falsch bei uns? Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere hier schon Verletzungen mitgenommen hat. Schau dich mal um, hier rein. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der ein oder andere neben dir, um dich her oder ganz besonders hier vorne dich enttäuschen wird. Paulus ist da ganz nüchtern und ehrlich, sagt, Leute, das wird kommen, ihr werdet einander enttäuschen. Selbst als Himmelskinder werdet ihr manchmal auf so dumme Ideen kommen wie Prinz Harry. Und darum ist das Allerwichtigste, dass ihr das lernt, ertragt einander. Ihr Lieben, auch wenn wir errettet wurden von unserer Sünde, ist es doch so, dass wir oft immer noch in der Praxis sündigen, oder? Aber man braucht es auch gar nicht immer so hart auf Sünde runter reduzieren. Ich glaube, es gibt viele, viele andere Gründe, warum wir einander verletzen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist einfach Schwachheit, Unvermögen. Oftmals wird jemand den Ansprüchen nicht gerecht, weil er es einfach nicht schafft und er enttäuscht dadurch. Und dann ist es auch so, dass viele von uns Päckchen zu tragen haben, Leiden im Privatleben. Ich kenne wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges eurer Leben, aber wenn ich eines gelernt habe in einem Jahr, und das ist wirklich noch nicht viel, aber wenn ich eines gelernt habe, ist, es ist verrückt, was für ernsthafte Probleme selbst in den frömmsten Elternhäusern sind. Also mir wurde schon einiges gebeichtet dieses Jahr und ich, wenn ich ganz ehrlich bin, Leute, ich hätte auch einiges zu beichten. Das mache ich natürlich nicht hier. Es hat jeder hier irgendwo sein Päckchen zu tragen. Und dann ist es so, wenn uns dieses Päckchen beschäftigt und wir dann in irgendeine Situation reinkommen, dass wir oft nicht angemessen reagieren, oder? Und wir enttäuschen dann einander. Und dann ist es oft auch so, dass wir einfach in irgendeiner Hinsicht nicht reif sind, nicht weise genug. Und das ist eine Lehre, die ich dieses Jahr ganz besonders gelernt habe. Ich bin ja immer wieder dankbar, wenn ich von vor allen Dingen etwas älteren Menschen hören darf, Robin, wie reif du doch für dein Alter bist. Ihr Lieben, wenn ich eines gelernt habe dieses Jahr, dann wie unreif ich doch an so vielen Stellen bin. Wie viel ich falsch gemacht habe. Ich habe mir schon gedacht, oha, wenn ich nach einem Jahr Dienst schon so viel auf meiner Liste habe, dann will ich nicht wissen, wie es in 30 Jahren sein wird. Da wird noch einiges schieflaufen, falsch laufen. Wir sind eine Gemeinschaft von begnadigten Sündern und von Menschen mit Schwächen. Oder auch vielleicht Menschen mit Ängsten. Auch eine Sache, die ich gelernt habe in letzter Zeit. Ängste bringen uns ganz oft dazu, voneinander wegzurennen. Und Paulus weiß darum. Und deswegen sagt er, Leute, bevor ich euch davon erzähle, wie wir einig sein sollten, will ich euch einfach das deutlich machen. Ertragt einander, weil ihr sehr oft an diesen Punkt kommen werdet, dass die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Ertragt einander. Er sagt es auch an anderer Stelle wundervoll im Kolosserbrief. Den dürft ihr mal mit mir aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Kolosserbrief Kapitel 3. Dort heißt es im Vers 12, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ertragt einander. Ihr Lieben, vieles läuft falsch in unseren Gemeinderäumlichkeiten, aber ich bin mir sicher, noch viel mehr werdet ihr das daheim in euren Häusern sehen und erfahren. Jeder Mensch ist ein Mensch mit Fehlern und ein Mensch mit Schwächen. Und was wir oft versuchen ist, wir versuchen den anderen umzuerziehen, dass er eben die Fehler los wird und die Schwächen los wird. Funktioniert wirklich meistens nicht. Es sei denn, man bricht diesen Menschen dabei. Nein, was wir brauchen, Paulus macht es hier deutlich, ist, ihr Lieben, ertragt einander. Und warum sollen wir das tun? Und da kommen wir zurück zu dem, warum Paulus erst 3 Kapitel Evangelium gepredigt hat. Weil er gesagt hat, genau das ist doch die Essenz unseres christlichen Glaubens, oder? Dass Gott uns ertragen hat und erträgt. Und dass Gott bereit war, für diejenigen alles hinzugeben, die gegen ihn rebelliert haben. Das ist das Evangelium. Paul Washer, ein amerikanischer Prediger, sagte einmal, wir lieben Gott dafür, dass er so barmherzig und gnädig mit uns ist. Und wir beten ihn dafür an. Ein Großteil unserer Lieder handeln sich darum, dass Gott uns gnädig und barmherzig ist. Und es stimmt. Und er sagt, das Schlimme ist aber, dass wir nicht bereit sind, das jemand anderem geben zu wollen. Wir wollen, dass die Menschen um uns her keine Gnade brauchen, keine Barmherzigkeit brauchen. Wir hätten gern, dass die Menschen alle perfekt sind. Und darum suchen wir uns einen Ehepartner, der perfekt ist. Und wenn er nicht perfekt ist, dann versuchen wir, ihn perfekt zu machen. Und wir sehen, es funktioniert vorne und hinten nicht. Es gibt Krise, Krieg, Streit, Scheidung. Wir beten Gott an für Barmherzigkeit und Gnade und sind oft nicht bereit, sie zu geben. Und Paulus sagt hier, hey Leute, wandelt würdig eure Berufung und seid bereit, das zu geben. Die Frage ist jetzt aber nur, wie? Wie soll das denn geschehen? Wie kann das aussehen? Vers 2 beantwortet es uns hier, sagt hier, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Es gibt drei Begriffe hier. Demut, Sanftmut und Langmut. Demut, Sanftmut und Langmut. Was ist Demut? Ich glaube, Demut ist einer der Begriffe, der ganz häufig missbraucht wird. So aus diesem frommen Jargon. Denn ganz oft meinen Menschen demütig zu sein, wenn sie sich klein darstellen. Ich stelle mich kleiner dar, als ich mich eigentlich in Wahrheit halte. Ich meine ja eigentlich, dass ich ein ganz großer Hecht bin, aber ich tue es, als ob ich es nicht wäre und deswegen bin ich demütig. Das ist sowas, was oft dargestellt wird. Wenn wir aber den Kontext in unserem Epheserbrief sehen, dann verstehen wir, das ist eigentlich völliger Humbug, wenn wir meinen, dass wir uns kleiner darstellen könnten, als wir in Wahrheit sind. Denn was sagt uns Kapitel 2? Kapitel 2 sagt uns, dass wir Kinder des Teufels waren, jeder Einzelne hier. Dass wir gegen Gott rebelliert haben, unseren eigenen Kopf nachgegangen sind, dass wir tot in Übertretungen waren und dass wir allein aus Gnade gerettet sind. Demut heißt eigentlich, diese Realität über uns selbst einfach mal nüchtern zu betrachten und anzunehmen. Demut heißt nicht, sich kleiner zu machen, als man ist. Demut heißt zu erkennen, wer man eigentlich wirklich ist. Denn wenn wir wirklich Paulus ernst nehmen, in dem, was er die beiden Kapitel zuvor gesagt hat, drei Kapitel zuvor, dann sehen wir, da ist nicht viel, wessen ich mich rühmen könnte. Um es mal wörtlich zu sagen, Paulus sagt, damit kein Mensch sich rühme. Vers 9. Es gibt keinen einzigen Mensch, der sich rühmen könnte. Und Paulus macht hier deutlich, sagt, Leute, wenn ihr einander ertragen wollt, wenn ihr Einheit leben wollt und es wird geschehen, dass ihr aneinander nicht so handelt, wie ihr solltet, dann ertragt einander mit dem Wissen, wer ihr selbst wart ohne Jesus. Ertragen geht nur mit der Perspektive Demut und das heißt zu erkennen, dass man selbst oft genug ertragen werden muss und dass Gott uns ziemlich getragen hat. Und ertragen hat und immer noch tut. Seid demütig. Lest die Kapitel zuvor, macht euch das Evangelium bewusst, denn nur dadurch könnt ihr als Christen wirklich in Einheit einander ertragen. Und dann sagt er aber das Zweite, ertragt einander in Sanftmut. Sanftmut, das heißt Milde und Zärtlichkeit. Ich bin ein Mensch, der nicht dazu neigt, cholerisch zu reagieren. Es gibt ja manche sehr impulsive Leute. Ich kann ziemlich viel in mich hineinschlucken. Und man nimmt es mir so in erster Hinsicht dann gar nicht wahr. Aber wisst ihr, was ich machen kann? Ich kann jemandem seine Vergehen aufzeigen durch meine Reaktion, ohne dass ich es ihm ausspreche. Man kann jemanden unsanftmütig ertragen, man kann jemanden spüren lassen, dass er dich verletzt hat, dass er mich verletzt hat. Und Paulus sagt hier, Leute, wenn ihr wirklich miteinander Gemeinschaft haben wollt, dann müsst ihr sanftmütig miteinander sein. Ich würde sogar behaupten, dass ich Menschen schon sehr verletzt habe, durch meine ablehnende, ruhige Reaktion. Ich habe nichts Böses gesagt, ich habe gegrinst. Aber dadurch, dass ich meinen Rücken gekehrt habe von den Menschen, die sich an mir vergangen haben, mir gegenüber falsch gehandelt haben. Paulus sagt, Gemeinschaft gründet auf Sanftmut. Seid sanft miteinander. Und ich glaube, auch hier können wir erkennen, dass wir wahrscheinlich schon viel untereinander falsch gemacht haben, sehr unsanft miteinander umgegangen sind. Eine Sache, die mich sehr geprägt hat, war die Geschichte von Johann Friedrich Flattich zu lesen. Habt ihr schon mal von diesem Mann gehört? Ich habe das ja schon öfters euch gestanden. Ich liebe es, Bücher aus vergangenen Jahrhunderten zu lesen, weil ich glaube, dass die mehr Wert haben, in Anführungsstrichen, als vieles, was wir heute auf unserem Büchermarkt kriegen. Johann Friedrich Flattich war ein schwäbischer Pfarrer. Und dieser Mann, der hatte viele Kinder aufgenommen, über seine Lebenszeit Hunderte, soweit ich weiß. Die hat er bei sich privat aufgezogen. Und Flattig meinte anfangs, weil er so ein jähzorniger Mensch ist, hat er versucht, in allen irgendwie, in Anführungsstrichen, den Gehorsam einzuprügeln. Und wenn es nicht geklappt hat, hat er weitergeprügelt und irgendwann mal hat er es dann aufgegeben, so quasi mit den Kindern. Und dann hat er die Bibel gelesen und hat gesehen, Paulus sagt an Titus, dass ein Leiter, ein Führer nicht jähzornig sein soll, sondern dass er was sein soll? Sanftmütig. Und er hat erkannt, Mensch, wenn ein Pfarrer sanftmütig sein soll über eine ganze Gemeinde, wie viel mehr muss das ein Vater über seine kleinen Kinder sein? Und dann hat er die Bibel weitergelesen und hat festgestellt, und genau so sanftmütig ist doch Gott mir gegenüber. Wenn Gott mich so verdreschen würde, wie ich die Kinder verdroschen habe, dann wäre es aus mit mir. Und Flattig hat darauf seine, in Anführungsstrichen, Pädagogik gewandelt. Und er ist auch heute noch bekannt für seine Pädagogik. Und ich würde sie mal zusammenfassen als die Pädagogik des Ertragens. Flattig hat von nun an vieles stillschweigend über sich ergehen lassen. Und er berichtet mehrmals, wie die Kinder viel Unfug gemacht haben und er es liebevoll ertragen hat. Und dass die so aufgewühlt hat, dass sie unter Tränen kamen und gebeichtet haben bei ihm. Flattig hat deutlich ausgesagt dann in seinem, ja, eben in dieser Biografie, dass die Liebe Kinderherzen gewandelt hat auf eine Art und Weise, wie es seine Zucht niemals geschafft hat. Er hat sanftmütig ertragen und er hat Menschen damit gewonnen. Und der letzte Begriff, den Paulus uns hier aufzeigt, ist Langmut. Ausdauer beweisen. Das ist ein Sportbegriff, gell? Paulus benutzt ja immer wieder Sportbilder. Was er hier benutzt hat, ist ein Begriff aus dem Marathon-Metier, mag man sagen. Langmut heißt eigentlich langatmig sein. Ausdauer bewahren. Auch das mag manch einem vielleicht von uns nicht leicht fallen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann sehen wir, die Dinge in unserem Leben, viele Baustellen, da sind wir schon Jahre dran, oder? Also ich habe Baustellen, Leute, für die bete ich heute genau noch so eindringlich wie vor Jahren. Und ich fasse es eigentlich nicht, weil in meinem Kopf ist es so klar eigentlich, wie es sein sollte. Und ich fasse es nicht, dass ich es nicht schaffe, mich nicht anders zu benehmen. Ich verstehe es nicht. Und ich knabber daran. Manche Dinge werden besser und andere Dinge werden nicht besser. Manche Dinge werden vielleicht nie besser. Oha. Was für Aussichten. Und so ist es vielleicht auch mit dir in deiner Ehe, dass du denkst, Mensch, der ist schon seit Jahren so, der Albert. Jetzt wird es aber echt mal Zeit, dass er sich verändert. Ich glaube, was Paulus uns hier deutlich macht, ist, viele Dinge brauchen sehr viel Zeit, um geändert zu werden. Viele Steine müssen sehr lange geschliffen werden, um schön zu sein, Edelsteine. Viele von uns haben viele Macken und Kanten, die brauchen wirklich viel Zeit und Ausdauer. Und wie kriegen wir diese Zeit und Ausdauer? Ich sage nicht aus eigener Kraft, aber mit dem Blick aufs Evangelium. Im Hebräerbrief Kapitel 12, einer der wundervollsten Verse über die Nachfolge. Im Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 1, sagt Paulus, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, nicht nur Sünde, jede Last und Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und wie? Indem wir hinschauen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und sich selbst zu Rechten Gottes gesetzt hat. Paulus macht uns hier so deutlich, Leute, nicht nur, dass wir Christen wurden aus dem Evangelium. Wir können nur als Christen so leben, wenn wir unseren Blick immer wieder aufs Evangelium richten. Mit Langmut Unrecht ertragen kann ein Mensch nicht einfach so. Irgendwann knicken wir alle ein. Und deswegen sagt Paulus, Leute, das Einzige, wo ihr Kraft herkriegt, ist, wenn ihr eure Augen auf den richtet, der euch zu Christen gemacht hat und euch ans Ziel bringen wird. Nur in ihm ist die Kraft. Und nehmt euch diesen Jesus als Vorbild, denn er kam in eine Welt, um zu sterben für uns. Nicht einfach nur, damit wir nicht in die Hölle gehen, sondern dass wir mal als seine Braut ewiglich mit ihm Flitterwochen haben dürfen.
Amen.
Versteht ihr das? Diese Kapitel davor, die sind die Grundlage für alles christliche Leben. Und wenn wir diese Kapitel davor, Kapitel 1 bis 3, für kleine achten oder sagen, wir brauchen die nicht, oder wir müssen voranschreiten, oder wie ich manche lieben Geschwister, Prediger aus anderen Gemeinden schon hab klagen hören, dass die Schafe sagen, ah, wir brauchen nicht so viel Evangelium, das nervt uns. Dann lasst mich euch das sagen, ihr werdet niemals die Kraft finden und kriegen. Aus irgendetwas anderem, aus euch selbst, vergiss es. Du wirst niemals die Kraft finden, so leben zu können, einander ertragen zu können, wenn nicht mit dem Blick auf Jesus. Er ist einfach alles. Und deswegen macht Paulus das hier deutlich. Leute, demütig geht nur, wenn ihr versteht, wer ihr vor Jesus seid. Sanftmütig geht nur, wenn ihr erkennt, wie wertvoll eigentlich jemand anderes vor Jesus ist. Und langmütig könnt ihr nur sein, wenn ihr auf ihn hofft, der langmütig mit euch war und noch ist, und auf ihn ganz allein, aus ihm ganz allein eure Kraft nehmt. Ertragt einander. Ich glaube, ihr Lieben, wenn wir eine Gemeinde sein wollen, noch sind wir nur eine Gemeindegründungsinitiative, dann geht es nur mit Ertragen. Und wir müssen bereit sein, verstehen, dass wir aneinander viel falsch machen werden. Und das soll natürlich nicht so sein, aber es wird so sein. Wir werden noch so viel falsch machen. Und die Frage ist, sind wir bereit, trotzdem aneinander festzuhalten, wie Christus sich an uns festgehalten hat? Wir werden aneinander fehlen. Die Frage ist, sind wir bereit, dennoch aneinander festzuhalten? Paulus sagt, das heißt, würdig zu wandeln als Christen. Wenn du dich Christus rühmst, dann rühm dich der Schwachheit deines anderen ebenso und ertrage ihn. Denn in der Schwachheit ist Christus mächtig. Und es führt uns zum nächsten Punkt. Paulus sagt im Vers 3, dass ihr eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wir haben gerade gehört, zum Wandel als Christen gehört, dass wir in Anführungsstrichen in der Liebe einig sind. Was Paulus uns jetzt deutlich macht, ist, dass wir in der Wahrheit einig sind. Denn, versteht ihr, irdisch gesehen haben wir ganz schön viele Unterschiede und die werden uns früher oder später trennen. Wir haben verschiedene kulturelle Hintergründe und allein das macht schon immens viel schwierig, wie vielleicht manche Ehepaare berichten können. Man hat verschiedene Vorstellungen. Man hat Menschen aus verschiedenen Gemeindehintergründen, die verschiedene Traditionen gewohnt sind. Und all das bringt viel Zwist, Problem, Aneinanderboxen, weil so vieles verschieden ist unter uns. Wir werden irdisch gesehen keine Einheit haben. Dem einen gefällt sowas besser, dem anderen sowas besser. Wenn wir uns auf diese Dinge fokussieren, dann werden wir uns spalten, ganz sicher. Das brauche ich euch gar nicht prophezeien. Das kann ich in der Bibel nachlesen. Wisst ihr, genau das wird uns in der Gemeinde von Korinth berichtet. Paulus ermahnt die Korinther, im Korintherbrief sagt, Leute, euer Problem ist, dass ihr euch auf Irdisches fokussiert. Und weil ihr das macht, herrscht bei euch Parteiung. Der eine findet es besser, so wie es beim Paulus ist. Der andere findet es besser, wie es beim Apollos ist. Wenn wir uns an irgendwelche irdischen Dinge festhalten und das zum Zentrum machen oder auch zum Grund, warum wir hier sein wollen, dann werden wir, wohl oder übel, Spaltung erleben. Denn wir werden niemals in dieser Hinsicht alle einmütig sein. Aber Paulus macht uns hier deutlich, Leute, wahre Einheit geschieht im Geist, nicht im Irdischen, im Geist. Wahre Einheit geschieht im Geist und das heißt letztendlich wieder auf genau das, was wir die drei Kapitel zuvor gehört haben. Nämlich was eure Identität in Jesus betrifft. Und weil das so ist, zählt er hier eine ganze Ladung von Dingen auf, in welcher eigentlich wirklich Einheit besteht. Geistliche Einheit. Denn als Christen, jeder Einzelne, der Christ ist hier, der gehört zu einem Leib und einem Geist. Und er ist berufen zu einer einzigen Hoffnung. Er hat einen Herrn, ein Glaube, ein Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Seht ihr, menschlich gesehen gibt es so viele Dinge, die uns trennen. Ich bin mir sicher, dass die wenigsten von uns den ähnlichen Musikgeschmack haben. Und die wenigsten von uns haben die gleichen Hobbys und Freizeitbeschäftigungen. Und jetzt fragt sich auch die Welt, was macht ihr denn zusammen? wenn ihr nicht mal irgendwelche irdischen Gemeinsamkeiten habt. Die Welt sucht sich immer Menschen, die genauso ticken wie man selbst. In irgendwelchen Vereinen und Gruppen und Grüppchen. Die Welt schafft es nicht, Einheit zu bringen zwischen Menschen, die so verschieden sind. Darum ist die Welt so entzweit und gespalten. Aber was Paulus uns hier deutlich macht, Einheit kann geschehen im Geist. Und das zwischen Menschen von allen Stämmen, Völkern und Sprachen, Männlein, Weiblein, jung und alt, charismatisch, impulsiv oder vielleicht schüchtern, introvertiert. All diese Menschen können zusammenfinden auf der Grundlage dieser geistlichen Wahrheiten. Und das, ihr Lieben, ist im Kern des Evangeliums. Und ich will das hier so betonen, denn wir sind eine Gemeindegründung. Und als Gemeindegründung steht mir ja immer wieder vor Weichenstellung, Fragen. Und wenn ich eine Sache sehe, die gerade ganz modern ist, dann, dass Gemeindegründungen gerne sehr zielgruppenorientiert gemacht werden. Man versucht, sich auf eine Zielgruppe zu beschränken und versucht dann quasi für diese Gruppe einen entsprechenden Gottesdienst anzubieten und man macht alles entsprechend für diese Gruppe. Und dann haben wir Szenegemeinden. Das ist bei den Jugendlichen ganz modern und toll und groß. Und was sieht man in diesen Gemeinden? Die Menschen kommen eigentlich nur da, weil sie in Anführungsstrichen ihr Theater kriegen. Was diese Leute dahin bringt, ist nicht diese Einheit, von der Paulus hier spricht, sondern die Einheit im Musikgeschmack und die Einheit in irgendwelchen anderen privaten Dingen, die eigentlich sowas von gar nichts mit dem zu tun haben, was uns die Bibel hier lehrt. Die Einheit, die Paulus hier deutlich macht, das ist die Einheit im Glauben. Die Einheit, die wir als Christen auf Grundlage des Evangeliums, auf Grundlage von Jesus haben. Und ihr Lieben, da kann Einheit geschehen zwischen Menschen, die sehr, 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 sehr verschieden sind. Ich bringe immer wieder dieses Beispiel von meiner geistlichen Heimat. Es tut mir so leid, dass ich als Prediger sagen muss, dass ich hier in erster Linie nicht meine geistliche Heimat habe, sondern in einer kleinen, muffigen Gemeinde in Stuttgart mit Orgelmusik vom Band und so vielen Dingen, die mir so als junger Mensch gar nicht passen. Weil wenn ich da hingehe, ich eigentlich zu Tränen gerührt bin, wie sich alles um Jesus Christus dreht. Du spürst diese Atmosphäre. Die Leute, wenn die reden, dann tratschen die nicht über irgendwas, sondern ihr Herz hängt an Jesus. Die sprudeln über davon. Das sind ganz einfache Leute, keine großen Menschen, sehr einfache Leute. Und dann höre ich diese Predigt von dem Prediger und er predigt Jesus. Und ich höre diese Lieder und in diesen Liedern geht es um Jesus. Und dann denke ich mir, völlig egal eigentlich, ob diese Orgelmusik vom Band mit dieser wirklich schlechten Tonqualität meinem Stil entspricht oder nicht. Ich höre von Jesus und das erfüllt mein Herz und ich merke, da kann ich mich so fallen lassen in dieser Gruppe. Und ich wünsche mir, dass wir auch immer mehr diese Sicht hier kriegen können. Ich möchte mit euch jetzt diese Begriffe einmal ein bisschen überflugsartig durchgehen. Und Paulus sagt hier, dass wir Einheit sind im Geist. Dann kommt er jetzt hier mit einem ganzen Katalog von theologischen Wahrheiten, die er eigentlich schon vorgesagt hat in den ersten drei Kapiteln und die wir uns alle immer wieder vor Augen rufen müssen. Wir alle sind in einen Leib getauft. Das heißt, wir alle gehören zu einem und demselben Jesus. Und dieser Jesus hat ganz verschiedene Gliedmaßen. Er hat ein paar Augen, ein paar Nasen, ja, ein paar Nasen wahrscheinlich. Vielleicht auch nur eine Nase, ich weiß nicht, ob von euch jemand die Nase ist. Er hat ein paar Finger. Ihr seht schon, er hat viele Menschen mit sehr vielen verschiedenen Gaben und Fähigkeiten gegeben in den einen Körper, weil sie einander brauchen. Und keiner ist irgendwie unwichtiger als der andere. Wir alle gehören zu dem einen selben Leib. Und wir müssen uns das vor Augen rufen. Und dann macht Paulus hier weiter, wir alle gehören zu dem einen und denselben Geist. Es ist der eine und der gleiche Geist, der in uns allen das gewirkt hat, dass wir an diesen Jesus glauben können. Es ist der eine und derselbe Geist, der uns es möglich macht, unsere Leben zu ändern. Wir alle ziehen unsere Kraft aus dem einen und demselben Werk des Geistes. Und dann sagt Paulus hier, ey Leute, wir alle haben ein und dieselbe Hoffnung. Diese Menschen um dich her haben alle die gleiche Hoffnung, nämlich, dass sie einmal von den Toten auferstehen werden und bei Gott sein werden. Und wir müssen uns das vor Augen rufen. Ich möchte hier zeugnishafter sagen, und das ist sehr gefährlich, wenn ich das mache, weil man weiß ja nie, wer diese Aufnahmen mal im Internet hört, gell? Aber ich möchte euch ein Erlebnis mitsagen, weil ich hab so viel gelernt dadurch. Ich hielt es mal für sehr weise, einen Menschen in meinem kleinen WG-Zimmer einziehen zu lassen. Meine 15 Quadratmeter oder was das waren. Dieser Mensch war kein normaler Mensch, sondern ich würde mal sagen, dieser Mensch war ganz im Keller der Gesellschaft unten. Und dieser Mensch hat gemüffelt und dieser Mensch hat viele Dinge getan, die mir gar nicht recht waren als Hausherr. Und es war furchtbar schwer, sich diesen Menschen anzunehmen. Es war für mich so unendlich schwer. Und ich war immer drauf und dran, ihn rauszuschmeißen, weil ich gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus. Und irgendwann mal ist mir dann dieser Bibelvers gekommen, dass die Geringsten eben die Höchsten sein werden und die Höchsten die Geringsten. Und ich habe mir gedacht, wenn dieser Mann wirklich ein Bruder im Herrn ist, und ich weiß es ehrlich gesagt nicht so, bei manchen Leuten ist es schwer, ihr Zeugnis richtig einzuordnen, weil sie es nicht so wiedergeben können. Wenn dieser Mann wirklich ein Bruder ist, dann wird er einmal in Herrlichkeit erstrahlen im Himmel, auferstanden. Und dann ist er vielleicht, der hier gerade der Geringste ist, einer der Höchsten und Größten. Und es hat mir die Kraft gegeben zu sagen, okay, ich will es noch ein wenig weiter ertragen. Das hat mich überführt, zu sehen und zu verstehen, dass diese Perspektive Ewigkeit eigentlich alles hier auf Erden ändern muss. Wir haben ein und dieselbe Hoffnung, ein Glauben. Verse Kapitel 1, Vers 13 wird uns dieser Glaube als das Wort der Wahrheit des Evangeliums beschrieben. Einheit geschieht auch nur in der Wahrheit. Und das möchte ich euch mitteilen, weil es uns so wichtig sein muss, dass wir gute Theologie haben. Einheit geschieht nur in der Wahrheit. Es ist manchmal wirklich ein Kampf zwischen menschlich nah sein und aber nah an der Wahrheit. Und manchmal musst du Entscheidungen treffen, wo du sagst, es tut dir weh, dass du jemandem etwas mitteilst, aber du siehst es als Wahrheit im Wort an. Wir können nur Einheit haben, wenn wir dieses Wort der Wahrheit ins Zentrum stellen und haben wollen. Und wenn wir bereit sind, uns ganz um diesen einen Jesus, den uns diese Bibel vermittelt, uns um ihn zu scharen. Theologie ist wichtig. Und darum muss auch jeder Einzelne hier bereit sein zu wachsen im Glauben. Und dann heißt es hier weiter die Taufe. Wir haben eine Taufe. Das freut besonders die Baptisten unter uns und die Baptisten-Missionare. Wir haben eine Taufe. Wir alle sind auf den gleichen Vater, Sohn und Heiligen Geist, auf den gleichen Gott getauft. Das heißt ein Bekenntnis. Und das alles kulminiert unterm Strich. Wir haben alle ein und denselben Gott. Und nur wenn wir diese Perspektive haben, dass wir alle ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, Jesus Christus, ein Glaube, eine Taufe und einen Gott haben, dass das bindende Glied in unserer Gruppe ist. Nur dann werden wir wirklich eine Gemeinschaft haben, die einander ertragen kann und ein Zeugnis für diese Welt der Entzweiung und Parteiung ist. Dieser Gott ist Herr über alle Dinge und eben auch ganz besonders unser Herr. Er steht über allem, der Gott über alles. Er wirkt durch uns alle. Und er lebt in uns allen. Und ich wünsche mir, dass wir diese Perspektive haben können. So lass mich dir zum Schluss das noch einmal sagen. Liebes Kind Gottes, du bist zu keinem einfachen Leben berufen worden. Du wirst enttäuscht werden und du wirst enttäuschen. Aber fasse dennoch Mut, weil Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und mit dem Blick auf ihn können wir als Gemeinde bestehen, wachsen, florieren und einen Unterschied in dieser Welt machen. Amen. Amen.